Es sind alle möglichen Mikrofone eingeschaltet. Versuchen wir es einmal. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Mitglieder von Imago Mundi. Ich freue mich natürlich, dass wir uns wieder an diesem Kongress treffen. Ebenso, dass ich Ihnen das Eingangsreferat halten kann. Das Thema des Kongresses heißt ja Welt der Weltbilder. Und so will ich Ihnen von der Frage nach dem Ganzen etwas sprechen. Wenn wir uns auf Weltbilder einlassen, müssen wir uns zunächst über die Reichweite menschlicher Existenz verständigen. Denn wir extrapolieren ja unsere beschränkten Erfahrungen auf eine viel größere Wirklichkeit. Wie leicht unterliegt man hier Wunschvorstellungen? Aber nicht Wunschbilder sind gefragt, sondern das Wahre. Aus unseren Erfahrungen bilden wir Urteile. Sind diese angemessen oder sind es Vorurteile? Wir müssen die Art und Weise der Erfahrungen hinterfragen. Wie weit geht unser Erkennen? Für die einen gibt es nur Wissen, gewonnen aus diskursivem Denken. Für andere kommen auch Erkenntnisse in Frage, die wir auf anderem Wege, etwa durch Intuition, gewinnen. Ich bin der Meinung, dass wir beides brauchen. Erkenntnis entsteht dann durch eine Rückkoppelung von Welterfahrungs- und Weltdeutungsschritten. Die vielen Varianten im Spektrum zwischen Skepsis hier und Seinsvertrauen auf der anderen Seite möchte ich auf drei Perspektiven reduzieren. Da ist zunächst die Blickrichtung von unten nach oben. Ich nenne dies den evolutionistischen Standpunkt. Dann gibt es eine Blickrichtung Aug in Aug mit dem Kosmos. Man kann ihn als monistischen Standpunkt vereinfacht angeben. Und schließlich gibt es den metaphysischen Standpunkt, also die Blickrichtung gleichsam von oben nach unten. Nach dem evolutionistischen Standpunkt gehen unsere Erfahrungen immer, geben sie so viel her, wie das für den Fortgang der Evolution nützlich ist. Erkenntnis ist demnach etwas sehr Beschränktes. Nach dem monistischen Verständnis sind wir besser dran. Wir vermögen die Architektur des Kosmos zu erschließen und können so auch, zumindest modellhaft, ein letztes, eine Art objektive Intelligenz formulieren. Der metaphysische Standpunkt begreift die Welt als eine aktualisierte Wirklichkeit. Sie ist gegeben, weil eine transzendente Wirklichkeit existiert, die kategorial anders ist als die immanenten Strukturen des Kosmos. Nach dem metaphysischen Standpunkt erfährt der Mensch diese veranlassende Instanz, weil er Bürger beider Seinsbereiche ist. Erst als Doppelbürger kann er seine Existenz sinnvoll deuten. Die Vertreter aller drei genannten Standpunkte werden beanstanden, dass die Definitionen nicht zutreffend sind. Denn zu den Evolutionisten treten die Emergentisten, zu den Monisten, die Strukturalisten und alle werden sagen, dass nicht nur der dritte Standpunkt metaphysisch sei. Zugegeben. Aber ich hoffe, aus dem Folgenden wird klar, weshalb ich dieses Schema gewählt habe. Ich sage es einmal ein wenig polemisch. Nach üblicher Einteilung wird man wissenschaftlich aufgearbeitete Weltbilder nur auf die ersten beiden Standpunkte beschränken. Denn Einsicht in ein metaphysisches Reich darf es nicht geben. Also setzt man hier die Grenze zwischen Gewissheit und Illusion. Ich hingegen möchte diese Grenze ein wenig hinausschieben. Oder besser, ich bin der Meinung, dass man ohne so etwas wie eine metaphysische Vorgabe die ersten beiden Standpunkte in der Schwebe lässt. Man muss also die Perspektive erweitern, den Blick aus der Immanenz der Systeme weiterführen und hat daraufhin die Möglichkeit, den Weltbildern einen gemäßen Platz zu geben. Aber gibt es diese kategorial anderen Hintergrund überhaupt? Ich denke, dass uns die an sich immanentistisch gedachten Systeme genügend Hinweise liefern. Ich halte es also für wissenschaftskonform, wenn man zumindest im Sinne einer Setzung, das heißt axiomatisch, einen deduktiven Standpunkt einnimmt und dass man von einer metaphysischen Veranlassung her die weltimmanente Verursachung des kosmischen Geschehens am besten versteht. Halten wir fest, unsere Wirklichkeitserfahrung ist immer ganzheitlich und ohne innere Widersprüche. Die Wirklichkeitsbeschreibung erfolgt aber in einer Sprache, die nicht ohne Paradoxien auskommt. In unserer Reflexion nehmen wir die Spannung zwischen Erfahrung und Erklärung wahr. Diese Spannung deute ich so, dass uns an sich eine andere Befindlichkeit zukommt, als wir sie hiesig erleben. Wir sind Doppelbürger, aber unser Bewusstseinszustand weiß fast zu viel von dieser Welt und sicher zu wenig von der Einheit beider Welten. Darüber also wollen wir reden. Mein Referat kann ich wegen der Zeit sicher nur auszugsweise vortragen. Ich muss Sie also für Details auf das im Druck dann erscheinende Imago Mundi Volumen verweisen. Vielleicht kurz ein Blick auf die Gliederung. Im ersten Teil frage ich, was sind unsere Weltbilder wert? Hier bringe ich auch ein Gleichnis von dem, was ich eine kosmologische Komplementarität nenne. Der zweite Teil befasst sich mit der Perspektive jener Theorien, die sich für die Welt so etwas wie selbsttragende Modelle wünschen. Und der dritte Teil macht den Versuch, in den selbsttragenden Modellen Hinweise dafür zu finden, wie wohl ein metaphysischer Hintergrund gedacht werden muss. Es wird die Rede sein vom Geistigen als Garanten der transzendenten Realität. Ein Rückblick beschließt das Referat, er bringt eine Diskussion von Modell und Wirklichkeit und wird von den Quellen unserer Erkenntnis noch etwas sagen. Nun steigen wir also in die Materie ein. Was sind unsere Weltbilder wert? Ich schaue mich in meinem Zimmer um. Lauter vertraute Dinge. Ich bin daheim, spüre Geborgenheit. Und nun mache ich mir klar, dass ich in einer Wirklichkeit lebe, die nicht nur größer ist, sondern ganz anders als mein kleines Erleben. Ich weiß, dass jeder von uns auf eine geheimnisvolle Weise ein Zentrum ist. Jeder von uns ein Geinnerter in einer uns übersteigenden Gesamtwirklichkeit. Als Person bin ich in der Lage, mich diesem Ganzen zuzuwenden. Und ich erfahre mich hierbei als einer, der Begriffe formuliert, die vom Endlichen zum Unendlichen vorstoßen. Bei dieser Zuwandung, für die das Wort Reflexion zu schwach ist, beginnt das Abenteuer unserer Existenz. Wir staunen über unsere Sicherheit angesichts des Unsicheren. Und wir haben Grund, uns zu wundern. Zu wundern über die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und sie durch unsere leibseelische Hiesigkeit in Erfahrung bringen. Nach dem, was wir heute vom Universum wissen, vom Mikro- und vom Makrokosmos, vom unbegreiflich Kleinsten über die biologische Mesowelt und die Leistungen des Gehirns bis hin zu astronomischen Löchern, da muss man sagen, die Art unserer Erfahrung ist eigentlich unwahrscheinlich. Daher finde ich die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns in diesem Netzwerk Welt bewegen und zu handeln imstande sind, sei wie ein Schweben. Das gilt für alle Beziehungen, die wir aufnehmen und alle Gefühle, die wir entwickeln. Es ist ein Schweben wie bei Petrus, der vom Herrn gerufen, sicher über Wasser am See von Genesaret ging, bis ihn Panik erfasste und er zu sinken begann. Unser Schwebezustand ist da relativ stabil, wenn auch manchmal die Oberfläche durchscheinend wird und Ängste aufsteigen, es könne der Wasserspiegel nicht mehr tragen. Moderne naturwissenschaftliche Überlegungen sind da wenig geeignet, uns eine verlorene Harmlosigkeit wiederzugeben. Weltbilder versuchen nun nichts anderes als dies. Sie wollen durch Angabe einer richtigen Position im Ganzen unser Schweben verständlich machen. Sie möchten uns verraten, in welcher Höhenlage wir stabil verbleiben. Wirklich offene Weltbilder werden auch die Abgründe nicht verschweigen, und hier kann man hoffen, dass auch das Absolute wieder ins Blickfeld tritt. Ich denke, dass gerade dadurch Ängste vermieden werden, wenn man nämlich das bedingte Ganze im Spiegel des unbedingten Absoluten sieht, die Natur gleichsam in eine Übernatur einbettet. Könnte der Kosmos zu einer geheimen Offenbarung letzter Sinnhaftigkeit werden? Dadurch entsteht für mich ein neues Weltgefühl, und ich glaube, wir Heutigen alle dürfen hoffen, dass wir nach Querung einer Durststrecke von Zweifeln wieder auf freundlichere Gefilde gelangen. Zu lange schon hat man uns eine sogenannte Aufklärung, Sperrgürtel von Skepsis auf dem Wege zu Weisheit und Erkenntnis aufgebaut. Wenn sich ein solches neues Weltgefühl auch nicht in Sicherheit eines Vogelfluges verwandeln wird, der ja seinen Flug nicht reflektiert, so kann uns doch die neue Beurteilung der Umstände dazu verhelfen, die Wirklichkeit vorurteilsfreier einzuschätzen. Ich fasse zusammen. Wenn Weltbilder versuchen, das Ganze in seinem inneren Zusammenhang darzustellen, sollte man vorweg wissen, ob man überhaupt alles Existierende erfasst hat. Ist dies zu hoffen nicht schon Vermessenheit? Wenn der Mensch dennoch stets versucht hat, Weltbilder zu entwerfen, liegt das wohl daran, dass die Menschheit ohne Vorgabe eines Weltbildes nicht leben kann. Ist es nur Angst angesichts einer fühllosen Natur oder gibt es unabhängig davon so etwas wie einen Erkenntnistrieb, der uns einfach zwingt, alles, was uns entgegentritt, zu ordnen, um es zu bewältigen? Das sind Fragen dieses Kongresses. Allgemein formuliert, der Mensch braucht Weltbilder, weil er Kontakte mit der Welt nur dann als Erfahrung verbuchen kann, wenn er sie ordnet. So werden also die Kontakte zu Systemen aufgearbeitet und die Ordnung der Systeme liefert letztlich das Weltbild. Als die frühe Menschheit damit begann, war die Welt ein ziemlich beschränktes System. Eine Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz wurde noch nicht gedacht. Wir Heutigen haben es zugleich leichter und schwerer als unsere Vorahnen. Leichter, weil wir durch die Geschichte, also das Wissen der Jahrhunderte und deren philosophische Aufarbeitung, aus einem großen Reservoir von Erfahrung schöpfen können. Aber wir haben es auch schwerer, weil wir nun besser als früher wissen, wie problematisch es ist, das, was existiert, richtig einzuschätzen. Wir erfahren heute deutlicher, wie sehr uns das Sein übersteigt. Wir stellen fest, dass das Seiende umfänglicher ist als unser Einsichtsvermögen. Und das fängt, wie Sie wissen, schon bei den materiellen Strukturen an. Wenn wir uns nun im Folgenden über das Ganze verständigen wollen, dann möchte ich, selbst Naturwissenschaftler, das Problem aus der Perspektive von unten, also vom Materiellen her, aufrollen. Was also ist das Ganze? Liebe Zuhörer, folgende Grundeinsichten wären doch zu erörtern. Alles, was existiert, existiert in sehr verschiedener Weise. Wir wissen also nicht, ob sich das Existierende im vollen Umfange von uns erfahren lässt. Es bleibt somit offen, wie wir unsere Teilerfahrungen gegenseitig verknüpfen sollen, damit es ein angemessenes Ganzes gibt. Das alles ist bekannt, seit es Philosophen gibt. Und die fragen mit Recht, wie viel sind denn unter solchen Umständen Weltbilder wert? Wir können nur sagen, was sie uns wert sind. Wo ein objektives Kriterium fehlt, bleibt es bei Vermutungen, die man freilich auch ordnen und systematisieren kann. Müssen wir unser Vorhaben aufgeben? Der naive Mensch, und ohne eine gesunde Naivität kommt man nicht weiter, wird zunächst annehmen, dass er prinzipiell von allem erfährt und dass er prinzipiell auch in der Lage ist, sich das Ganze vorzustellen. Er weiß auch, dass der Umfang der Erfahrung von der Art der Erfahrung zu unterscheiden ist und dass man die Regeln der Verknüpfung angeben muss. Dass wir erfahren, ist gewiss. Wie wir erfahren, ist beschreibbar. Was wir erfahren, sollte auf den objektiven Gehalt hin geprüft werden. Mir scheint, die Naturwissenschaft reagiert hier vorbildlich. Statt sich auf eine philosophische Diskussion über Objektivität einzulassen, stellt sie die Kohärenz der Erklärungen in den Vordergrund. Sie erklärt also das eine Phänomen aus der Sicht von anderen Phänomenen. Und es gelingt ihr auf diese Weise, eine Menge von Phänomenen mit der gleichen Theorie abzudecken. Die Fruchtbarkeit der Theorie ergibt sich daraus, dass man Ergebnisse von Experimenten voraussagen kann. Sodann versucht man, die Theorien verschiedener Problemfelder aufeinander zu beziehen. Lässt sie eine Harmonisierung erreichen, so werden die betreffenden Theorien zu einer Übertheorie verschmelzen. Eine gute Bestätigung der Annahmen und eine relative Garantie dafür, dass man nicht nur an Konstrukten gearbeitet hat. Das gilt für die Materie. Aber gilt das auch, wenn wir in Richtung Psyche und Geist weiterfragen? Mir scheint, dass die Wissenschaft durch die Art, wie sie heute das Ganze zu erfassen sucht, zugleich auch erkennen lässt, dass ihr Konzept, ihr Erklärungsgebäude noch einer zusätzlichen Interpretation bedarf. Hierbei wandelt sich mit zunehmend erweiterter Perspektive auch das uns entgegentretende Bild. Aber die Deutung dieser erkenntnistheoretischen Transformation ist nicht einfach. Und deswegen halten wir ja auch unseren Kongress ab. Mein Einleitungsvortrag möchte hier das Terrain etwas abstecken. Es ist leicht, den jeweilig anderen Inkompetenz, Voreingenommenheit, Unsachlichkeit vorzuwerfen. Aber es ist schwer, etwas Besseres vorzubringen. In diesem Sinne bitte ich auch bei meinem Vortrag um Verständnis. Wenn wir unsere praktisch sicheren Grundlagen mittels der Ratio hinterfragen, um sie als theoretisch sichere Grundlage herauszustellen, kommen wir auf keinen letzten Grund. Der Regress ist unendlich. Es bleibt immer bei einer Vorletztbegründung. Woher kommt dann unsere Gewissheit? Offenbar gibt es so etwas wie einen Münchhausen-Effekt. Bekanntlich zog sich dieser Herr mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Wenn es uns nun gelingt, trotz scheinbarer Grundlosigkeit eine feste Position zu gewinnen, muss der Sumpf eine besondere Konsistenz haben. Offenbar ist Wirklichkeit so beschaffen, dass der Mensch zwar keinen festen Stand findet, aber, wir sagten es schon, in der Schwebe bleibt. Er scheint sich sogar auf ein gewünschtes Niveau hochstrampeln zu können. Sich an den eigenen Haaren hochzuziehen, ist offensichtlich auch ein Bild für die unmittelbare Einsicht, dass die Wirklichkeit einen Sinn hat. Die vermisste Letztbegründung wäre hier zu finden, also eine Erfahrung des Sinnverständnisses, was rational betrachtet zunächst nur so etwas wie ein zweckmäßiges Axiom war, kann so zur Chiffre einer Letztbegründung werden. Axiome mit Münchhausen-Effekt wären also gar nicht frei wählbar. Wir entnehmen sie der Wirklichkeit, die uns im Griff hat. Wenn wir unser ganzes Erfahrungsspektrum einsetzen, von der unmittelbaren Befindlichkeit über die rationale Reflexion bis zur künstlerischen und religiösen Imagination, so deuten wir offenbar nicht ins Leere. dann verstehen wir, was wir suchen. Meine Damen und Herren, wir wollten wissen, was das Ganze sei. Wir sahen, dass uns die Beschäftigung mit den Theorien und Modellen dazu verhilft, eine Ahnung von dem zu erhalten, was das Wirkliche eigentlich ist. Theorien sind nicht Realität und Modelle nur Abbilder. Aber sie geben uns Einsicht in die Weise des Seienden. Man kann sagen, sie sind Anlass metaphysischer Vergegenwärtigung. In diesem Sinne möchte ich das Modellhafte vertiefen, möchte es zum Gleichnis ausbauen mit dem Titel Kosmologische Komplementarität. Beim Materienmodell gibt es die bekannte Komplementarität von Welle und Korpuskel, wobei jeder der beiden Aspekte gleichberechtigt ist. Aspekte verweisen auf ein Seiendes, aber dessen Wirklichkeit bleibt dabei völlig offen. Für den Naturforscher genügt, dass sich das Wirkliche gerade auf diese und keine andere Weise äußert. Aber genau hier möchten wir ja weiterfragen und stoßen an eine Grenze. Es bleibt zum Beispiel das offene Problem der Bewusstseinsbeteiligung beim Realwerden der materiellen Welt. Man wird offenbar auf die höhere Stufe des Seelischen verwiesen. Könnte sich bei der Beziehung des Weltgrundes zum Individuum, nicht auch um eine Komplementarität handeln? Eine Komplementarität, die den ganzen Kosmos betrifft. Dies möchte ich am Bild der Vernetzung erläutern. Nach naturphilosophischen Vorstellungen müssen wir davon ausgehen, dass alle Ereignisse in einer prozesshaften Wechselbeziehung stehen. Die Wirklichkeit ist wie ein Netz, bei dem alles in Bewegung gerät, wo auch immer man es anrührt. Der einfachste Fall ist ein gleichmaschiges Netz, bei dem, je nach dem Eingriff, Verfaltungen und Maschendeformationen erfolgen. Nun müssen wir noch unser Bild ergänzen, dass diese Störungen nicht von außen erfolgen, sondern aus dem Eigenleben des Netzes stammen. Hierbei bilden sich also lokalisierbare Strukturen. Noch besser wird die Vorstellung, wenn wir das Maschengeflecht durch eine Gallerte ersetzen, die strukturell deformiert wird. Es gibt nun dichtere und dünnere Stellen, gespannte und weniger gespannte Bereiche. Es kann auch zu einer Körnung innerhalb der Gallerte kommen, mit bestimmten elastischen und plastischen Parametern. Von der Verzerrung im Netz kommen wir zu Konvulsionen der Gallerte. Wozu diese Bilder? Sie dienen mir dazu, die Verknüpfung des Dinglichen mit dem Ereignishaften plausibel zu machen. Es geht mir darum, die Individuation im Gesamtsystem aufzuzeigen. Das Maschenhaben oder das Körnigwerden entspräche eher einem Teilchenaspekt, die konvulsivische Bewegung eher einem Wellenaspekt. Nun muss ich auf die Einbeziehung des Bewusstseins zurückkommen und ich werde das im Verlauf des Vortrags mehrfach tun müssen. Bewusstsein verlangt Individualität. In unserem Bild muss man fragen, ob diese Individuen, das sind für eine Zeit lang stabile Zentrierungen, als solche konstant sind oder ob sie zerfließen bzw. sich als Wellenpakete durch die Gallerte hindurch bewegen. Nun gehen wir vom Bilde weg und kommen auf unsere Frage zurück. Wie ist Wirklichkeit? Dies ist nun mein Vorschlag. So wie in der Physik Welle und Korpuskel nur Aspekte eines Gegebenen sind, so könnten doch auch Prozesse und Individuen Aspekte eines gemeinsamen Substrates sein. Unter Berücksichtigung, dass die Angabe Wellenaspekt und Teilchenaspekt hier nur analog zu verstehen ist, kann man dann wie folgt formulieren. Die Welt lässt sich einmal beschreiben als ein System von Individuen, die miteinander Kontakt haben. Ein solches System erfährt zwar Konvulsionen, aber die Individualität der Netzmaschen oder Gallerteknoten bleibt unangetastet. Die Individuen sind also das Durchhaltende. Die andere Version bezieht sich eher auf ein Wellenfeld. Individuationen sind hier variable durch das ganze System wandernde, ineinander übergehende Wellenpakete. Der Grad der Individuation hängt von der Dichte der Wellenknoten ab. Beim ersten Aspekt stellen also die Individuen stabile Strukturen dar, die das Geschehen mitmachen, aktiv oder passiv. Im zweiten Aspekt sind Individuen auftauchende und verschwindende Zentrierungen. Sie machen nicht das Geschehen mit, sondern sind selbst Ausdruck des Geschehens. Beide Aspekte gehören zur Wirklichkeit. Und man kann nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Abendländisch, griechisch, christlich wäre die Grundhaltung des Teilchenaspektes. Denn hier sind die Individuen Seelen, an denen sich Weltgeschehnisse abspielen. Gott garantiert jeder menschlichen Seele ihre Unsterblichkeit, unabhängig davon, dass die Geist-Seele-Körpereinheiten variabel sind. Östlich, buddhistisch, brahmanisch hingegen wäre der Wellenaspekt, die Vorstellung also, dass die Individuen im Spiel des Absoluten nur vorübergehende Existenzen haben, die sich im Nirvana wieder auflösen. Was durchhält, ist die dauernde Konvulsion des kosmisch Strukturierten. Wenn nun beide Aspekte real sind, wie das bei einer echten Komplementarität der Fall zu sein hat, so hätten wir gleichsam zwei Zustände des Enthaltenseins von irdischer Existenz in einem Gesamtkosmos. Die Aspekthypothese vermeidet also einseitige Wirklichkeitsdeutung. An den Extremen kann man das zeigen. Das System von Leibniz beispielsweise übertreibt den Teilchenaspekt. Bei ihm koexistieren fensterlose Monaden als Einheiten. Alles, was sich an Prozessen in diesem Weltsystem abspielen wird, ist vor der Zeit durch einen göttlichen Uhrmacher arrangiert und in eine prästabilierte Harmonie gebracht. Im Gegensatz hierzu hat Erwin Schrödinger eine ganz dem Wellenaspekt entsprechende Weltsicht vertreten. Er verkündet die Identität aller Bewusstseinssiche in einem Weltbewusstsein. Wenn unser Komplementaritätsmodell stimmt und sowohl die individuelle wie die identistische Sicht einem Wirklichkeitsaspekt entspricht, dann bekommen die Monaden ihre Fenster und die Weltprozesse werden eigenwirksam, sind also nicht prästabiliert. Hierbei erzeugt die Evolution so etwas wie Bewusstseinsknoten wachsender Individuation. Strukturen, erst noch blind, werden nach und nach sehend, um beim Menschen Einsicht zu erreichen, Einsicht in das Weltbeziehungsnetz. Für den Menschen, der als Individuum nach Einsicht sucht, ist der Teilchenaspekt der existenziellere. Seinem Wesen wird er am besten entsprochen, wo eine personale Beziehung der menschlichen Geistseele zum Absoluten anzunehmen ist. Nach Kant richtet sie unser Staunen, wie Sie wissen, nach außen auf den gestirnten Himmel, nach innen auf das moralische Gesetz. Ich meine, dass das zu wenig ist. Zum gestirnten Himmel über uns kommt auch noch ein gestirnter Himmel in uns. Die Erfahrungen der Allzusammenhänge, symbolhaft darstellbar durch das Flimmern aller Seelenfünkchen, die auch den Untergang der Gestirne des äußeren Himmels überdauern. Nun komme ich also erst einmal zu den immanentistischen Weltperspektiven. Immanentismus hat etwas mit dem Gegensatz immanent-transzendent zu tun. Ich will mich nicht auf die verschiedenen Auslegemöglichkeiten des Begriffspaares einlassen, sondern nur festhalten, dass immanentistische Weltbilder versuchen, das Weltganze ohne eine eigentliche metaphysische Transzendenz zu verstehen. Darf ich dies am Beispiel der Materie erläutern? In der klassischen Periode der Naturwissenschaft hat man versucht, die Phänomene der Welt materiell zu erklären. Denn Materie ist das uns Zuhandene. Eine Weltsicht, die sich mit diesem Wirkzusammenhang zufrieden gab, hieß materialistisch. Heute wird Materie besser verstanden. aber auch bei der Verfeinerung der Auffassung mit dem Energiebegriff und den Sätzen der Thermodynamik bleibt ein Weltmechanismus. Der nächste Schritt wäre jener auf dem Boden einer erweiterten Informationstheorie, wo nun Materie durch anders formulierte Weltbausteine ersetzt werden. Aber auch die durch Prozess- und Systemtheorie modernisierte Perspektive verlässt im Grunde das mechanistische Paradigma nicht. Das Ganze erklärt sich demnach aus immanenten Strukturen, und das ist gewollt. Man hält es für wissenschaftlich, die Grenze zu einer echten Transzendenz, also zu einem ganz anderen, so weit hinaus zu verschieben, bis sich die Annahme einer Jenseitigkeit im Begründungszusammenhang de facto erübrigt. Diese Tendenz nenne ich immanentistisch. Für mich ist also Immanentismus ein Schlüsselwort für eine bestimmte Sicht der Dinge. Überspitzt gesagt, ein Hinweis auf jene Ideologie, die transnaturale Ursachen ausschließen möchte, damit sich die Modelle selber tragen. Nun besteht ja die Welt nicht nur aus unbelebter Materie, sondern auch aus Organismen, die ihrerseits beseelt sind und die am Menschen ein Selbstbewusstsein erkennen lassen. Immanentistische Weltbilder werden versuchen, auch diese Besonderheiten aufgrund entsprechender Strukturen verständlich zu machen. Sie werden geltend machen, dass wir gar nicht anders können, als wegen der Einheit der einen Welt alles Gewordene aus den Basisprinzipien der naturwissenschaftlichen Grunddisziplinen herzuleiten. Philosophisch läuft dies aber eine Art Monismus hinaus. Bei gegebener Interpretationsbreite des Materiellen bis hin zum Niveau des Bewusstseins kann solcher Monismus sogar ein letztes höchstes Sein ansteuern. Das gipfelt dann meist in einem pantheistischen Gottesverständnis. Aber darauf kommt es mir im Moment nicht an. Ich möchte vielmehr zeigen, dass alle immanentistischen Systeme so angelegt sind, dass es keine Grenze gibt, jenseits derer noch etwas Denkbares existiert. Man möchte nicht wahrhaben, dass solches Denken willkürlich anhält, obwohl man weiter fragen könnte. In unbelebten Systemen ist es schwer anzugeben, wie diese Grenze eigentlich beschaffen sein sollte. Aber ihr Charakter wird deutlicher mit fortschreitender evolutiver Überbauung der Strukturen, denn sie zwingen zur Einführung immer neuer Gesichtspunkte, um das Ganze in ein einheitliches Modell einzuschließen. Und verborgene Parameter möchte man ja auf alle Fälle vermeiden. So kommt dann die Frage, was Modell und was Wirklichkeit ist. Hat man sich etwa im Hinblick auf den Charakter der Wirklichkeit getäuscht? Gibt es doch noch etwas jenseits der selbsttragenden Systeme? Wie schnell man sich immanentistisch abriegeln kann, und zwar schon innerhalb rein physikalischer Problematik, zeigt der bekannte theoretische Physiker Hawking in seinem Buch über die Zeit mit dem bezeichnenden Untertitel »Die Suche nach der Urkraft des Universums«. Ich glaube, ich sollte mich etwas kürzer fassen. Dort zeigt also in diesem Buch, was ja allgemein und viel gelesen wird, dass man zu einem geschlossenen System kommen kann, bei welchem die Frage nach einem Zustand vorher gegenstandslos wird, sodass Hawking sagt, das Universum wäre weder erschaffen noch zerstörbar. Gegen eine solche Darstellung ist zunächst gar nichts einzuwenden. In Bezug auf das Universum kann man durchaus ein Modell entwerfen, bei welchem Kausalität nur noch eine intern zirkulierende Funktion hat. Bedenklich wird es jedoch, wenn man aus einem solchen Modell herleitet, es gäbe nur die dem Modell zugeordnete Wirklichkeit. Wenn also Hawking allen Ernstes meint, es wäre ein Widerspruch für eine Welt, die in sich selbst tragend ist, noch eine Veranlassung einzuführen, so ist das ein typisch immanentistisches Missverständnis. Was bei Hawking noch eine durchschaubare Grenzverweigerung ist, wird im Bereich des Organismischen, wo Leben und Bewusstsein begründet werden sollen, zur vielstufigen Verschleierung. Dort, wo es gilt, mentale Zustände als etwas Eigenständiges aufzuzeigen, wird mit einem, ich nenne es mechanistischen Paradigma, die Kernfrage einfach zum Verschwinden gebracht. Da ist zum Beispiel nach Eigen davon die Rede, dass informationsbegabte molekulare Replikatoren zu einer Optimierung und damit zur teleonomischen Annäherung an ein zweckbestimmtes Verhalten befähigt sind. Und die dazu nötige Information wird in der strukturierten Materie, den Genen, fixiert. Ist damit das Fragen zu Ende? Wäre nicht schon innerhalb dieses Modells zu bedenken, dass völlig unklar ist, wie in den höheren Entwicklungsstufen die Instinkte, Archetypen, Gedächtnisinhalte und so weiter gespeichert sind? Wohlgemerkt, es geht hier keineswegs um die Bestreitung des physikochemischen Funktionsansatzes, sondern um die Frage, ob dieser allein in der Lage ist, die Mannigfaltigkeit des Lebens zu erklären. Noch schwieriger wird es, wenn man von Seiten der Psyche an Weltmodelle herangeht. Besonders in der Tiefenpsychologie bleibt eine mögliche Wirklichkeitsverkürzung diffus. So ist nicht klar, ob und wie weit die Erfahrung der tiefen Seele etwas Transzendentes, wenn auch verschlüsselt, mitteilt, oder ob es sich nur um ein immanentes Seelengeschehen handelt, das dem Bewusstsein dramatisch dargestellt wird. Es gibt also viele Perspektiven eines immanentistischen Weltverständnisses. Wir haben mit physikalischen Beispielen begonnen und ich möchte dieses Kapitel auch mit einem Modell eines Physikers schließen, bei dem man deutlich sieht, was selbsttragende Modelle wollen und wie man um die Kohärenz der Theorie bemüht ist. In unserem Fall ist es besonders interessant, weil hier umstrittene Phänomene in das Modell einzubauen sind. Hören wir Illo Brandt von Ludwiger, bekannt als UFO-Spezialist. Ich zitiere: Die Naturwissenschaft in unserer Gruppe, Naturwissenschaftler in unserer Gruppe haben sich damit beschäftigt, die physikalischen Wechselwirkungen der UFOs mit der Umgebung im Rahmen einer neuen einheitlichen Quantenfeldtheorie zu verstehen. In dieser sechsdimensionalen Theorie ist die Überwindung des Raums durch ein Relativitätsprinzip möglich, welches so wirkt, als würde sich der Raum falten und Objekte aus dem Raum in die fünf- und sechsdimensionale Dimension verschwinden, um an anderer Falte des Raumes wieder aufzutauchen. Wenn aber die Überwindung des Raumes nicht mehr an die Lichtgeschwindigkeit gebunden ist, ist die extraterrestrische Hypothese für den Ursprung der UFOs die wahrscheinlichste. In dieser Theorie wird eine Umwandlung von Magnetfeldern in Gravitationsfelder vorausgesagt. Es kommen jetzt nun Experimente zur Sprache und das Ergebnis heißt, das bedeutet, die Umgebung, die Gravitationswellen ausgesetzt wird, müsste sich abkühlen und so weiter. Gravitationswellen wirken wie mediumistische Felder. Vielleicht ist dies der Grund dafür, dass in der Umgebung von UFOs häufig Spukphänomene auftreten. Zitat Ende. An diesem Extremfall wird deutlich, wie weit eine immanentistische Sicht reicht. Da ist unsere physikalische Welt. Da sind nur die UFOs als Fremdphänomene. Und da gibt es Probleme mit Spuk. Wie lässt sich das zu einer Wirklichkeit amalgamieren, ohne dass man aus dem Rahmen fällt? Gibt es einen Hauptnenner? Ich glaube halt, dass man ihn nicht nur in diesem Falle, sondern ganz allgemein auf einer ganz anderen Ebene suchen muss. Die folgenden zwei Kapitel, in dem dickeren, gedruckten, erläutern die Verhältnisse im organismischen Mittelfeld etwas näher. Zunächst wollen wir vom Leben als Organisationsweise der Natur sprechen und in einem weiteren Kapitel den generalisierenden Informationsrealismus erläutern. Beginnen wir mit den sogenannten Vitalisten. Bekanntlich hatten manche Biologen angenommen, dass das genetische Programm nicht ohne einen ganzmachenden Faktor, Entelechie genannt, realisiert werden kann. Doch der lässt sich im physikalisch-chemischen Konzept nicht einbauen. Heute freilich würden die Vertreter einer solchen transbiologischen Vorgabe sich wie folgt rechtfertigen. Sie würden sagen, so wie die Physiker im Materiellen auf eine neue Ebene, jene der Quanten, mit einer anderen Realitätsstruktur wechseln, so sollte es doch auch in der Wirklichkeit des Organismischen mehrere Realitätsebenen geben. Man könnte von mehreren Informationsströmen sprechen, wobei der mechanistische Strom über den genetischen Code läuft und ein zweiter auf einer Metastufe. Moderne Organizisten sprechen vom Selbststand von Ganzheiten mit Feldern als strukturellen Veranlassern. Wo die Vitalisten die Intelligie einführten, sprechen die heutigen von Kreoden, also von notwendigen Wegen, durch welche eine epigenetische Landschaft gekennzeichnet ist. Die Entwicklung verläuft gleichsam kanalisiert. Dann ist hier etwas Näheres zu Sheldrake formuliert, was ich also überschlage. Halten wir fest, dass für einen Biologen folgende Grundeinstellung gilt. Da es Evolution gibt, muss Materie dafür geeignet und dazu bestimmt sein, sich zwangsläufig überall da, wo es die Umstände erlauben, entsprechend zu organisieren. So wird nach Carsten Bresch, für den die Evolution zielgerichtet und sehr wahrscheinlich durchgehend zwangsläufig ist, das Lebende wie folgt definiert. Leben ist ein durch dynamische Selbstorganisation entstandener Strukturzustand der Energie. Nochmal, Leben ist ein durch dynamische Selbstorganisation entstandener Strukturzustand der Energie mit Informationsgraden auf verschiedenem Niveau. Und nach Erich Jansch ist es daher nicht mehr nötig, eine eigene Lebenskraft anzunehmen. Naturgeschichte unter Einschluss der Menschengeschichte kann als Geschichte der Organisation von Natur und Energie verstanden werden. Und noch einmal Jansch. Die Organisation von Information und Komplexität ist nichts anderes als Evolution des Bewusstseins. Geist erscheint nun als Selbstorganisationsdynamik auf vielen Ebenen, als eine Dynamik, die selbst evolviert. Selbsttranszendenz, die Evolution evolutionärer Prozesse, ist Geist die Revolution. Somit wird jener Dualismus zwischen Geist und Materie aufgehoben, der das westliche Denken mehr als 2 Jahrtausende lang geprägt hat. Zitat Ende. Nur noch kurz zum Informationsrealismus, auch in einem Auszug von dem vollen Text. Ich möchte da vielleicht auch eins sagen, ich habe hier zum Teil Zitate benutzt, die man in Imago Mundi Band 10, Psyche und Geist, 86, nachlesen kann. Insbesondere sei auf den Beitrag von Franz Moser verwiesen. Im gleichen Band befasst sich auch Bernulf Karnitscheider mit dem Leib-Seele-Problem in der analytischen Philosophie. Und ich möchte auch noch Gerald Eberlein heranziehen, der in der Imago Mundi Zeitschrift Grenzgebiete der Wissenschaften 2 Artikel über ein neues Paradigma der Wissenschaften veröffentlicht hat. Hintergrund des Ganzen ist die Sicht eines informellen Realismus. Nach dem amerikanischen Philosophen Sayre 1969, dieser Entwurf bezeichnet Geist und Materie als Strukturen von Informationszuständen, wobei die Wechselwirkung zwischen geistigen und physikalischen Strukturen über Kaskaden von Informationskanälen erfolgt. In der Diktion von Grove würde das heißen, Menschen sind sowohl materielle Objekte als auch ausgedehnte Felder von Bewusstsein. Von Bewusstseinsfeldern sprach übrigens schon Gurwitsch im Jahre 1975. So kommt man zu einer multidimensionalen Realität. Und solche Weltmodelle bedürfen, wie Eberlein sagt, keines Jenseits und keines Inseits. Denn nun tritt zum Raum-Zeit-Materie-System eine raumzeitlose Realität hinzu. Wird nicht, wenn man dies alles erwägt, meine kritische Stellungnahme zum Immanentismus gegenstandslos? Eine Attacke auf Windmühlenflügel wie bei Don Quixote? bin ich auf ein Scheinproblem hereingefallen. Karnitscheider argumentiert zu unserem Problem wie folgt. Im systemtheoretischen Ansatz vermeidet man die schwer verständliche Emergenz von unräumlichen Strukturen aus der materiellen Welt. Man gebraucht einen Eigenschaftspluralismus, hält aber an der stofflichen Einheit der Welt fest. Man vermeidet so die Einseitigkeit eines eliminativen und reduktionistischen Materialismus, wie auch des reduktiven Spiritualismus. Meine vorläufige Antwort lautet, dass ich fürchte, man hat bei solchen Konzepten die Schwierigkeiten nur auf eine andere Stelle verschoben. Das Problem der sogenannten Wechselwirkung zwischen kategorial verschiedenen Substanzen innerhalb des Energiekosmos ist meiner Meinung nach überhaupt nicht systemintern zu lösen. Wissenschaft hat die Fakten zur Kenntnis zu nehmen und kausal analytisch zu verknüpfen. Aber dann, um das Problem zu entschärfen, muss man eine Veranlasserebene hinzunehmen, die jenseits aller inseitiger kategorialer Verschiedenheiten wirklich ist und die gerade wegen ihrer Andersartigkeit in der Lage ist, die multidimensionale Realität zur Existenz kommen zu lassen. Bei unserem Gang durch die Ausstellung von Weltbildern haben wir verschiedene Zeichenstile, Maltechniken und Perspektiven gesehen. Vielfach mussten wir uns die Bilder selber deuten, um die immanentistische Begrenzung überhaupt herauszubekommen. Nach Querung des Mittelfeldes monistischer Konzepte erreichen wir nun die Grenzzone des Pythagoreismus. Nach dieser Lehre ist das Sein zahlhaft, die Welt existiert als Äußerung einer mathematischen Ordnung. Liegt eine Interpretation platonischer Ideen vor. Wenn nun der zahlhaften Konfiguration eine eigene Seinsmächtigkeit zugesprochen wird, sollte man fragen, was das Zahlhafte eigentlich sei. Man kann darüber schweigen, eben darum, weil ein Erstes vor uns liegt. Man kann sich aber auch überlegen, ob nicht dieses Erste auf eine spezielle Transzendenz verweist. Das Zahlhafte wäre dann so etwas wie ein Primärphänomen einer transzendenten Realität, die sich soeben kosmisch manifestiert. Hier ist dann eine Diskussion von Weitet, die ich überschlage. Wenn man nun nach Heisenberg die Elementarteilchen als Manifestationen eines Symmetriegeschehens verstehen kann oder nach Bohm als Äußerung eines Quantenfeldes, welches seinerseits durch Information gesteuert wird, so weist auch diese Sprachweise darauf hin, dass das Zahlhafte als eine Art Primärphänomen angesehen werden kann. Vielleicht ist es daraufhin auch gar nicht so verwunderlich, dass der Physiker Pauli zum Psychologen C.G. Jung gegangen ist und beide die Synchronizität aus der Taufe gehoben haben. So bekommt das physikalische Sensorium Welt Anschluss an die Psyche und erhält im Pleroma auch einen neuen Namen. Ich komme nun zum transzendenzdeduktiven Ansatz und frage, hat die Wissenschaft das Wesentliche erfasst? In der offiziell abgeregten Schulwissenschaft geht es um Sachverhalte, die methodisch aufgearbeitet sind. Die Praxis entscheidet, unter welchen Bedingungen die Aufarbeitung vorzunehmen ist. Aber auch der größte Optimist weiß, dass nicht alles in gleicher Weise aufgearbeitet sein kann. Neben den sogenannten harten Fakten gibt es immer noch Grauzonen. Und dann wäre noch zu fragen, welche ontologische Position man vertritt. Sieht man es so, dann werden die harten Fakten zu Inseln, die aus einem Meer von Vermutungen und Deutungen herausragen. Dieses Meer deckt eine Landschaft zu, die stark gegliedert ist. Könnte man den Wasserspiegel des Deutungsmeeres absenken, so käme immer mehr Land an die Oberfläche. Und schließlich sollte alles trocken liegen. Für viele sind die Inseln schon groß genug, um die untermeerischen Landschaften nachzuzeichnen.
Andere meinen, aus den wenigen Inseln ließen sich im guten Glauben sehr unterschiedliche Weltbilder konstruieren. Es kann sehr angenehm sein, im bequemen Boot und bei ruhiger See über die Deutungsmeere von Insel zu Insel zu fahren. Aber im Sturm ist manches Weltbild schon gescheitert. Man kann sich auch fragen, ob unser Bild die Sachlage trifft. Liefert die Absenkung des Meeresspiegels, also die Vermehrung der harten Fakten, wirklich größere Erkenntnis über die universalen Zusammenhänge? Um unser Bild zu retten, könnte man sich an die Verhältnisse an manchen Kontinentalrändern unserer Erde erinnern. Da gibt es Inselketten, die nur deshalb Land bilden, weil sie von Korallenriffen besetzt sind. Und diese Riffe ihrerseits wachsen auf vulkanischem Fels, einem Gestein, das auf gleich daneben liegenden Tiefseegräben verweist. Da ist natürlich die Auswertung von Festland schwierig, wenn man nur mit dem Boot von Insel zu Insel gleitet. So gesehen gibt es die Wissenschaft gar nicht. Und der Zusammenhang der harten Fakten ist nicht eindeutig. Insel ist nicht gleich Insel und die Verzahnung der Theorien bringt Unsicherheiten. Zwar haben wir eine Wissenschaftstheorie, aber das, was ich die Interpretation des Seinsverhältnisses nennen möchte, überschreitet eindeutig den Rahmen wissenschaftlichen Gemeinverständnisses. Wenn man dann noch feststellt, wie bei der Erläuterung eines Sachverhaltes zu analogen Begriffen Zuflucht genommen werden muss, dann sollte sich doch eigentlich ein metaphysisches Aha-Erlebnis einstellen. Es bestünde darin, dass man erkennt, wie die wissenschaftsgestützten Systemerklärungen der eigentlichen Wirklichkeit nur wie ein Modell gegenüberstehen. Es sind legitime Rückschlüsse auf einer methodisch angebbaren Ebene. Aber, so meine ich, sie liefern zugleich auch Hinweise auf eine transzendente Kulisse. Wohlgemerkt, hat man diese Kulisse vor Augen, dann sind die Zirkelschlüsse legitim. Denn an solche selbsttragende Modelle kann sie eine Metaphysik folgerichtig anschließen. Vergisst man aber auf die Kulisse, dann bleibt für das Weiterfragen kaum etwas übrig. Ich würde etwas abkürzen. Ich wollte da also hier nur noch mitteilen, dass man natürlich bei diesen Methoden immer zu Erweiterungen greift, aber dass diese Erweiterungen meiner Meinung nach immer im gleichen Rahmen, im gleichen Begriffssystem verbleiben. Dass aber natürlich gerade diejenigen Interpreten, die kausal-analytische Begriffswelt überschreiten, die meinen, es genüge nicht das, was sie in ihr Modell hineingesteckt haben, um eine letzte Erklärung zu haben. Ich meine, dass diese Interpreten den Verdacht haben, die gewählte wissenschaftliche Darstellungsweise könne sich selbst nicht genügen. Da geht es also nicht um eine fehlende Übertheorie, denn die verblieb in den bisherigen Kategorien. Es geht auch nicht darum, verschiedene Interpretationen gegenseitig auszuspielen. Es geht um ein Postulat, nach dem man zur Verursachungsebene noch etwas hinzuzudenken hat. Also die kategorial völlig andere Veranlassungsebene, welche alle Wirklichkeit grundlegt. Vor mehr als 40 Jahren sagte Wiener, dass Information weder Materie noch Energie sei. Allerdings braucht es zur Aktualisierung der Information Energie. Nichts spricht aber dagegen, dass Information an sich etwas darstellt, das dem Energiekosmos transzendiert. Mit anderen Worten, wo sich Information in unserer Welt ereignet, ist sie der Wissenschaft zugänglich. Das Wesen der Information könnte aber durchaus transnatural zu jenem Ereignisstrom sein, der unsere Hiesigkeit, unser Inseits bestimmt. Wie reagiert nun unser erkenntnisdurstiger Geist, wenn er an eine derartige Begreifensgrenze stößt? Gleichsam wie ein Vogel vor einem hindernden Glasscheibe flatternd, wie artikuliert er das Unaussprechliche? Ich übergehe hier. einiges und möchte nur mit Gerhard Vollmer, der in seinem Buch Evolutionäre Erkenntnistheorie davon spricht, dass der Mensch voller konstruktiver Vorurteile sei, ihm zu beipflichten und möchte sagen, es sind vielleicht Vorurteile, aber Vorurteile in dem Sinne, dass es Vorurteile sind, die aus einer transzendenten Veranlassung des Ganzen kommen und daher nicht im negativen Sinne Vorurteile sind. Mit anderen Worten, die Weltentwicklung ist zwar im konkreten Raum-Zeit-System von unten nach oben erfolgt, aber ausgelöst durch eine quer dazu stehende Seinsmächtigkeit, für die es keine Zeitabfolge in unserem Sinne gibt. Es handelt sich also um eine Koexistenz von Physis und Metaphysis, wobei aber nur der Weltprozess auf der Physis-Seite energetisch bestimmt sind. Man muss demnach wieder unterscheiden zwischen der transenergetischen Veranlassung und einer energetischen Verursachung. Die emergentistischen Weltbilder sind nicht falsch, aber sie erläutern den Weltprozess nur in seiner innenseitigen Ebene. Gerade darum, weil der Veranlasser außerhalb des energetisch geschlossenen Systems bleibt, erhalten die immanentistischen Systeme ihre Konsistenz. Für diese Systeme ist es so, als ob sich das große Welttheater vor einem verschlossenen Vorhang abspielt und man annimmt, hinter dem Vorhang sei nichts. Wenn aber nach meinen Vorstellungen das Welttheater von einem Veranlasser hinter dem Vorhang, das heißt von einer kategorial total anderen Instanz in Regie genommen ist, dann gilt allen zum Trotz die alte Geistmetaphysik noch. Und diese Lehre vom Primat des Geistes hat zur Folge, dass nicht der Geist der Erklärung bedarf, sondern alles, was weniger geistig ist. Ein so definiertes Transzendentes wäre dann keine Extrapolation, kein Postulat und kein Axiom. Es wäre der Inbegriff dessen, was wir einsehen. Der Geist also stellt jene Instanz dar, die zugleich immanent und transzendent beheimatet ist. Mit ihm werden wir in die Lage versetzt, wenigstens grundsätzlich vom transnaturalen Ufer her die Welt zu verstehen. Von dort her erfahren wir den Abbildcharakter der hiesigen Welt und uns selber als Bürger zweier Welten. Man kann fragen, ob solche Geistphilosophie noch aktuell ist. Zwar erhalten wir Schützenhilfe von den Religionen. Ich aber wäre froh, wenn sie auch abseits von theologischen Gesichtspunkten eine Denkweise durchsetzt, die den Substanzcharakter des Geistes herausarbeitet. Viele werden sagen, solche Sicht sei überholt. Wozu haben wir eigentlich eine Aufklärung gehabt? Ich aber vermute, dass wir noch in manch anderer Hinsicht zu einem klassischen Metaphysikverständnis zurückkehren werden. Die Psychologen sprechen beim Wechsel zu einem fortschrittlicheren Bewusstseinsverständnis von einer Bewusstseinsmutation. Ist unsere Art des Weltdenkens eine Rückkehr zu überholten archaischen Vorstellungen? Ich denke nicht, denn wir wollen ja nicht hinter aufgearbeitete Sachverhalte zurück. Aber ich frage mich, ob nicht die nächste Bewusstseinsmutation jene sein wird, die uns eine klarere Perspektive von innen nach außen gewährt. Eine Perspektive, die die Veranlasserebene klarer zeichnet. Das neue Paradigma würde dann lauten Weltverständnis aus Transzendenzerfahrung. Vielleicht kann ich mir ein weiterer Exkurs hier schenken. Natürlich muss man sich bei allen diesen Fragen erkenntnistheoretisch mit Kants Transzendentalphilosophie auseinandersetzen. Und man hat von daher immer versucht, das Metaphysikverständnis abzubauen. Sie wissen, es geht darum, dass uns Kant klar gemacht hat, dass wir nicht unser Erkennen auf die Objekte richten können, sondern auf die Art und Weise unseres Erkennens. Und dass es dann überhaupt zweifelhaft ist, wie weit wir an das Ding oder sogar das Ding an sich herankommen können. Dieses muss man, wenn man also einen solchen Standpunkt einnimmt, der mehr als nur einseitig ist, diskutieren, und man könnte das dann nachlesen, wenn es gedruckt ist. Ein weiteres Argument gegen Einführung eines metaphysischen Hintergrundes ist auch der Mangel an Falsifizierbarkeit eines solchen Systems. Es geht ja darum, eine Theorie ist wissenschaftlich nur so viel wert, als man durch ein Experiment feststellen kann, das wird erwartet, das ist eingetroffen und so weiter. Denn es ist klar, ich kann natürlich eine metaphysische Vorgabe immer so gestalten, dass es stimmt. Auch diese Diskussion habe ich mir hier zwar aufgeschrieben, als noch vorzutragen, aber ich glaube, es überschreitet dann jetzt doch die Geduld von Ihnen. Vielleicht fasse ich dann nur noch das Ende zusammen und sage Folgendes. Sie sagen also, es ist mir ein Grundanliegen, die Perspektiven zu erweitern, einfach deshalb, weil sie unsere Existenz nicht in immanenten Wirklichkeiten erschöpft. Schlüsselworte wie Selbstorganisation, Kreativität, Gedächtnis, Teleonomie, Ganzheit weisen alle über sich hinaus. Und wenn man von Informationen, Feldern und Plänen spricht, von Aspekten und Imaginationen, so sind das offenbar Formulierungen, die stellvertretend für etwas stehen, was jenseits der jeweiligen Modelle steht. Wenn Wirklichkeit das Anliegen der Modelle ist, dann kann man nur sagen, das metaphysische Objekt transzendiert die Phänomenbeschreibung der Modelle. Es ist wissenschaftlich korrekt, die Wirklichkeit jeweils in Modellen zu fassen. Aber es ist ebenso erkenntnistheoretisch korrekt, dem Hintergrund nachzuspüren, aus welchem die Modelle sich ergeben. Man kann sagen, dieser Versuch sei vergeblich. Er würde nur einem Wunschdenken entsprechen. Aber woher kommt dieses Wunschdenken, dem wir uns offenbar, kaum blickt die Wissenschaft zur Seite, nicht entziehen können? Warum fragen wir aus dem gesicherten Rahmen heraus und weiter? Offenbar ist es die Vorstellung von einem welttranszendenten Wesen, das uns existenziell beschäftigt, der Glaube an ein Absolutes, mit dem wir uns zu tun haben. Wir fußen auf Erfahrungen, die wir noch vor aller Wissenschaft haben und als Erkenntnis verbuchen. Und die Grunderfahrung meiner Existenz könnte man kennzeichnen als die Vermutung einer transzendenten Realität. Eine Realität, die allem Hiesigen inkommensurabel ist. Es liegt nun an uns, dieser Vermutung nachzugehen. Sei es, dass man sie als Übersteigung der hiesigen Weltbilder ansieht, sei es, dass man sie als das Fundament ansieht, von dem ausgehend das Ganze zu verstehen ist. Wie auch immer wir uns entscheiden, wir gehen ein Risiko ein. Wir pendeln zwischen Gewissheit und Illusion. Offenbar ist die Wahrheit als Ganzes nur um den Preis eines existenziellen Abenteuers zu erlangen. Und nun will ich doch wenigstens auf Kant noch mal ganz kurz eingehen, aber dieser Bezug fällt nun nicht gerade positiv aus. Bekanntlich war Kant unwillig darüber, dass Leute, die sonst in allen Dingen unwissend sind, glauben, in der Metaphysik mitreden zu können. Und er bedauert, dass man hier noch keine Kriterien gefunden habe, um Gründlichkeit von seichtem Geschwätz zu unterscheiden. So beherzigenswert diese Aussage ist, Kant schießt hier über das Ziel hinaus. Das liegt an seiner Skepsis hinsichtlich möglicher Erkenntnis. Denn der Grund, weshalb sich jedermann metaphysische Urteile anmaßt, liegt doch darin, dass wir Einsichten nicht nur auf dem Wege diskursiven Denkens erhalten, sondern auch unmittelbar, gleichsam durch die Hintertür, subkutan, versteckt zwischen Abfällen in der Seelenrumpelkammer, schlecht aufarbeitbar, affektiv, von Gefühlen und Wünschen verzerrt, kurz gesagt in einer Ambiance, die Kant ein Gräuel war. Und dennoch bedarf unsere Existenz auch dieses Hintergrundes. Gewissheit kommt auch aus dieser Schicht. Metaphysik hat es eben mit einem Gebäude zu tun, wo die Maurer ihre Erfahrungen ebenso auf Ahnung, Instinkt, Intuition oder gar Erleuchtung stützen. Ebenso wie auf rationale Anweisungen über Architektur, Statik und Materialkunde. Das Haus ist labil, aber der Kenner weiß schon, wo man nicht hinlangen darf, um das Gebäude nicht zu gefährden. Und die Erbauer andererseits wissen ebenso, wie man einen Besucher hindurchführt, ohne dass es zu Unfällen kommt. So und nicht anders ist die Situation in metaphysischen Dingen. Koppeln wir uns also vom Rationalismus ab und fragen wir unbefangen nach dem heutigen Stand der Dinge. Wir sagen, dass sich unser ratiomorpher Apparat im Verlaufe der Evolution allmählich entwickelt hat. Nehmen wir an, dass er uns zunächst nicht mehr vermittelt als das, was zur Evolution notwendig ist. Man könnte dann sagen, er zeigt uns nicht mehr als die Innenarchitektur eines fensterlosen Hauses. Der Erkenntnisfortschritt bestünde dann in der Erkundung, wie viele Räume es überhaupt in diesem fensterlosen Raum gibt und wie sie miteinander verbunden sind. Das wäre dann das Ganze. Ein Problem, wie denn das Haus von außen aussieht, gibt es nicht. Was aber ist zu erwägen, wenn es dem nachdenkenden Menschen gleichwohl zu einer solchen Idee kommt? Da gibt es drei Varianten. Die Frage nach dem Außen des Hauses ist ein Scheinproblem. Dieses Haus hat kein Außen. Daher kann man auch nicht von einem Innen sprechen. Ein Außen wird nicht bestritten, aber man kann nicht hinaus. Es ist anzunehmen, dass sich Innen- und Außenarchitektur einander entsprechen. Also kann man die Außenansicht durch diskursives Denken erschließen. Und drittens, der Erkenntnissuchende meint, nur sein in der Welt sein entspreche dem Aufenthalt im Inneren des Hauses. In Wirklichkeit hat er eine Befindlichkeit, die sich auch auf das Äußere des Hauses bezieht. Sobald er sich das bewusst gemacht hat, ist für ihn das Ganze mehr als beim Standpunkt 1 oder 2. Und zwar auch dann, wenn er auf die Innenräume sich beim Ergehen beschränkt. Nach meiner Meinung ist die dritte Option zutreffend. In diesem Falle dürfen wir zur Erfassung aller Erkenntnisquellen den sogenannten klaren Verstand, dürfen wir ihn nicht der Dürre des Rationalismus ausliefern, sondern müssen ihn dort stehen lassen, wo ihn auch Einsichten aus der Tiefe menschlicher Existenz einfließen können. Mit anderen Worten, eine rationale Aussage ist nur dann nicht steril, wenn in ihr die intuitiven Ober- und Untertöne des Seinsvertrauens noch mitschwingen. In diesem Sinne wollte ich mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Kontakt treten, und ich hoffe, dass mir dies wenigstens bereichsweise geglückt ist. Ich danke für Ihre große Geduld.